Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist eine Frau, die bewiesen hat, dass die meisten Barrieren nur in unseren Köpfen existieren und gehört zu den wenigen Menschen, die den Himmel nicht als Grenze, sondern als Ausgangspunkt sehen. Als eine der ersten weiblichen Kampfpilotinnen Deutschlands hat sie den Tornado und den Eurofighter geflogen, sich in einer männerdominierten Welt durchgesetzt und unter extremen Bedingungen bewiesen, was echte Führung bedeutet. Nach ihrer Karriere bei der Luftwaffe war sie Unternehmensberaterin bei McKinsey, wo sie Leadership, Strategie und Entscheidungsprozesse in Unternehmen mitgestaltet hat. Heute teilt sie ihr Wissen als Keynote-Speakerin, indem sie Führungskräften zeigt, wie man echte Teamdynamik, Krisenmanagement und Resilienz auf höchstem Niveau meistert. Immer mit dem Fokus auf New Work, Empathie und eine mutige Fehlerkultur. Als wäre das nicht genug, ist sie auch Mitglied der Astronautenreserve der ESA, bereit, eines Tages ins All zu fliegen. Und genau dieser grenzenlose Spirit charakterisiert auch ihr Buch The Sky is No Limit, ein Spiegel-Bestseller, in dem sie zeigt, wie wir mit Mut, klarer Entscheidungsfindung und der richtigen Haltung jede Herausforderung meistern können. Herzlich willkommen im T-Talk, Nicola Winter. Schön, dass du heute da bist.
Danke für eure Einladung.
Ja, herzlich willkommen, liebe Nicola. Nimm uns doch bitte mal kurz mit. Du hast ja schon, glaube ich, sehr früh begonnen, deine Leidenschaft für die Fliegerei zu entdecken. Also ich glaube schon mit 18 beschlossen, du willst da Pilotin werden, dann bei der Luftwaffe.
Ja, das ging natürlich eigentlich viel früher los. Also ich hatte schon mit 7 oder 8 so ein, ihr kennt diese Kinderteppiche, ne, wo andere Straßen haben und rumfahren. Mein Kinderteppich war ein Flughafen. Und da hatte ich so kleine Spielzeugflugzeuge, die da so rumgefahren sind. Dann habe ich die abheben lassen. Und dann habe ich ganz viele Bücher gelesen über die Flugpioniere aus den 1920ern, was Emilia Earhart gemacht hat, was Elli Beinhorn gemacht hat, wie man da um die Welt fliegen kann. Und fand das immer toll und wollte immer Pilotin werden. Natürlich bei der Lufthansa. Die haben dann gesagt, nee, mit 1,60 Meter bist du uns also viel zu klein. Und auf der Suche nach Alternativen bin ich dann auf die Bundeswehr und die Jetfliegerei gestoßen.
Aber diese frühe Begeisterung, hast du irgendwie eine Erklärung bei dir, warum du so früh eben und so klar in Richtung Flugzeuge, Fliegereien, dann auch dich mit der Historie von Fliegerei beschäftigt hast?
Ja, das ist natürlich immer witzig. Rückblickend wirkt das so klar. Ich hatte ganz viele verschiedene Interessen. Es gibt ja immer diese zwei Arten von Kindern, die einen oder auch Jugendlichen, denen alles egal ist, und die anderen, die alles toll finden. Und ich fand Flugzeuge toll, ich fand Dinosaurier toll und Dinge ausgraben. Dann wollte ich unbedingt mal Schauspielerin werden und natürlich auch reich und berühmt. Ich habe auch 3 Jahre Schauspielschule hinter mir. So ist es nicht. Also ich habe diese verschiedenen Dinge schon alle verfolgt, um dann festzustellen, nee, also als Schauspielerin bist du komplett untalentiert. Ich war wirklich völlig talentfrei. Das war komplett sinnlos. Und habe dann festgestellt, dass ich es ja gar nicht spielen möchte. Ne? Menschen, die Abenteuer erleben und Actionfilm und so, sondern es tatsächlich wirklich machen möchte. Und ich komme halt auch aus einer Familie, wo das völlig normal ist. Meine Mutter war 6-mal Weltmeisterin im Drachenfliegen. Meine Großmutter hatte schon einen Segelflugschein. Irgendwie, ne, Mitte der 1940er Jahre hat ihren Segelflugschein gemacht auf der Wasserkuppe. Also der Sprung, sich das wirklich zu erlauben und ernsthaft zu verfolgen, war für mich da Gott sei Dank mental nicht so groß.
Und als du dir diese innerliche Erlaubnis gegeben hattest und dich dann für die Ausbildung angemeldet hast, beziehungsweise dich bei der Bundeswehr beworben hast, wie sieht so ein Bewerbungsprozess und das Bewerbungsverfahren aus? Wie schwierig war es, da reinzukommen?
Am Anfang ist es ein ganz normaler Bewerbungsprozess, wie man den in jeder Firma auch macht. Es gibt ein Portal, da muss man Dinge hochladen und Sachen ausfüllen. Dann gibt's einen Tag Assessment Center sozusagen, die Offiziereignung. Also bin ich geeignet, um irgendwann mal eine gute Führungskraft zu sein? Da sind so Gruppenspielchen mit dabei. Da ist ein Auswahlgespräch mit dabei. Da muss man mal einen Aufsatz schreiben, solche Dinge. Und wenn man prinzipiell als Offizier, also als Führungskraft geeignet ist, dann kommt die fliegerische Eignung in 2 Phasen. Zum einen am Computer sozusagen, die kognitiven Fähigkeiten, wie gut kann ich verschiedene Dinge gleichzeitig tun, Multitasking, wie genau kann ich fliegen. Dann kommt die Medizin und dann kommt so eine fliegerische Lernprobe. Also wird man eine Woche in den Simulator gesetzt und muss zeigen, dass man fliegen lernen kann. Nicht, dass man es kann, ja, sondern wie gut kann ich von Flugsimulator-Mission zu Mission besser werden, Feedback annehmen, umsetzen, so. Und ganz großer, wichtiger Teil, wie entscheidungsfreudig bin ich da? Ja, das testen die nicht vorher jetzt am Computer bei den Koordinationstests, sondern das testet man dann am Simulator, wie jemand mental so Probleme angeht. Da muss man mal gucken, dass man irgendwo hinfliegt und dann verfliegt man sich und dann in dieser ja wirklich Oh-Shit-Situation, ist total spannend. Was machen Leute? Das können wir hinterher in der Ausbildung schon auch noch zeigen, erklären und gerade ziehen. Aber es hilft, wenn jemand schon eine gute Veranlagung in die richtige Richtung hat.
So eine Ausbildung zur Kampfpilotin klingt ja nach total viel Action. Ja, also so Top Gun-Bilder kreisen da vielleicht bei dem einen oder anderen durch den Kopf. Ist das so? Oder wie muss ich mir das vorstellen? In echt sozusagen.
Ja, in echt sind die Flugbilder schon immer so, wie man sie im Film sieht. Alles andere ist komplett anders. Die Charaktere, was wirklich dahinter steckt, wenn man am Boden steht und sieht so einen Jet fliegen, sieht es ja sehr ruhig aus und elegant. Der zieht so entlang am Himmel. Innen drin ist wirklich Action. Es ist laut. Es ist ständig, irgendwer sagt irgendwas. Also es ist am Funk passiert was. Wenn man mit Fluglehrerin fliegt, dann sagt natürlich die Fluglehrerin was, dann Informationen, sagt der noch was. Und man hat ständig irgendwelche Aufgaben. Es hört nicht auf. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist, dass die Ausbildung extrem intensiv ist und man deswegen unglaublich diszipliniert werden muss. Und man wird da auch mal bestraft, weil alle, die da ankommen, sind 18, 20, 21. Und die kommen da alle an mit so einem Studenten-Mindset. Ja, jetzt schauen wir mal. Und dann kommt irgendwann eine Prüfung und dann lerne ich. Wir machen aber und wir werden innerhalb von einem guten Jahr vom Fußgänger zum Jetpiloten gemacht. Die Ausbildung dauert 55 Wochen, dann hat man den Schein in der Hand. Und ich meine, wie krass, ja, für jedes andere Studium brauchst du 4, 5, 6 Jahre. Ja, das ist, weil das so unglaublich dicht ist, die Ausbildung. Wir fangen an immer mit Theorie für eine Phase. Also Theorie, wie lande ich, wie starte ich, was mache ich im Notverfahren? Dann kommt es alles im Simulator dran und dann kommt es im echten Flugzeug dran. So, wenn ich aber in Phase 2, also beim Simulator bin für ein Thema, fangen wir schon mit Theorie an für das, was danach kommt, Instrumentenflug zum Beispiel. Und dann ist es komplett überlappend und zwar jeden Tag. Da ist jeden Tag Theorie und man muss in den Simulator und man muss fliegen. Und der Tag hat 12 Stunden auf dem Dienstplan. Und nach den 12 Stunden muss ich natürlich auch noch lernen und den nächsten Tag vorbereiten. Also das sind 16 Stunden und dann macht man gar nichts anderes mehr außer essen und schlafen. Und das ein ganzes Jahr lang, normalerweise 6 Tage die Woche. Also am Samstag ist natürlich kein echter Dienst, aber man braucht mindestens einen Tag am Wochenende komplett, um weiter zu lernen und sich vorzubereiten und kann maximal einen Tag mal nichts tun. Und dann sieht man schon, dass das plötzlich eine Schlagzahl ist, auf die man sich einlassen muss als normaler Mensch und die man mitgehen muss. Und wenn man dazu oft stolpert oder sagt, jetzt mal 4 Wochen habe ich keinen Bock, was zu machen, dann purzelt man hinten runter. Was tatsächlich auch der Hauptgrund ist, warum Menschen da rausfallen. Es ist nie oder ganz, ganz selten, dass es jemand wirklich von den Fähigkeiten her nicht kann, also irgendwie händisch koordinativ. Es ist nie das Problem, sondern darauf sich einzulassen, wirklich mal Leistung zu erbringen und es dann diszipliniert anzugehen. Und es ist für uns alle eine harte Lernkurve. Es gibt niemanden, der da aufschlägt und sagt, das ist völlig klar, wie wir das jetzt machen. Das ist dann am Ende klar. Hilft für den Rest des Lebens unglaublich.
Und gab es in der Zeit jemals einen Moment, wo du das Gefühl hattest, oh, das schaffe ich nicht oder gezweifelt hast, ob das die richtige Entscheidung war?
Die gibt es da ständig. Ja, das ist ganz normal. Die hat da auch jeder. Und ich glaube, jeder, auch der uns zuhört, der mal irgendwas Intensives in seinem Leben gemacht hat, was so ein bisschen außerhalb der Komfortzone ist, man sagt, ja, das lohnt sich schon, aber es wird krass, kennt das. Man fängt an, ja, voller Wohlgemut und positiv und dann kommt der erste Rückschlag und die sind bei uns sehr direkt, weil wir haben immer einen Fluglehrer, eine Fluglehrerin und einen Flugschüler. Das heißt, wenn es Kritik gibt, wenn Dinge schlecht laufen, kann man sich nicht verstecken, sondern man war es immer selber. Auch wenn man was nicht weiß, kann man nicht wie im Klassenzimmer sagen, oh, jetzt rutsche ich mal ein bisschen weg, vielleicht weiß es jemand anders, sondern man wird nur alleine angeschaut. So, um dann eben zu sagen, manche Flüge laufen gut und manche laufen schlecht. Und dann denkt man sich schon, okay, wie soll ich, war so gut vorbereitet und dann läuft's nicht. Was ist ein bisschen wie Sport? Und damit muss man klarkommen. Und dann denkt man sich schon oft, warum tue ich mir das hier eigentlich an? Lohnt sich das? Kann ich das am Ende wirklich? Und auch dieser Kampf mit sich selber gehört dazu. Der ist da essentiell mit dabei. Und unglaublich wichtig für uns in der Charakterbildung. Ich habe ein, zwei Menschen erlebt, die waren so talentiert, es gibt es ganz selten, aber es gibt's, dass die da ohne Kampf und ohne Probleme durchgelaufen sind. Und die hatten dann hinterher in ihrer fliegerischen Karriere die größten Schwierigkeiten, weil egal wer man ist, ja, und wenn du der Beste der Welt bist, wenn du Cristiano Ronaldo bist oder Michael Jordan, du wirst immer Rückschläge haben. Und es ist nicht, dass man die nicht hat, sondern wie man damit umgeht, dass das dann nachhaltig zu einer wirklich erfolgreichen Karriere werden kann. Und deswegen, je früher man das lernt, desto besser.
Und was hast du für dich da angewandt? Oder beziehungsweise, weil du sagst, es ist ja fürs Leben etwas auch, mit solchen Rückschlägen umzugehen. Was kannst du empfehlen oder was hast du für dich angewandt, damit du eben gut mit diesen Rückschlägen auch hast umgehen können? Vermeidungsstrategie funktioniert ja nicht bei diesen 6 Tage die Woche, 16 Stunden. Was hast du für dich da angewandt?
Das ist eine Kombination natürlich aus ein paar verschiedenen Dingen, die auch individuell sind, was für jeden funktioniert. Für mich ist es immer so Phasen. Erste Phase nach einem nicht bestandenen Flug, nach einem Rückschlag, nach einem gescheiterten Projekt, ist, dass ich gerne schlecht drauf bin. Also diese ganzen schlechten Gefühle, die man hat, dass man sich selbst kasteien möchte, dass man das blöd findet, die nehme ich alles sehr stark an und versuche, die wirklich zu fühlen. So ein bisschen wie so Melancholie. Ich suhle mich in diesem Selbstmitleid und dem Pessimismus, weil das für mich eine ganz große Motivation ist, es beim nächsten Mal besser zu machen und diese negativen Gefühle dann zu vermeiden. Ist aber auch so, wenn ich die wirklich mitnehme, später irgendwann Erfolg habe, dann schmeckt der umso süßer. Ja, wenn man immer nur emotional so in der Mitte so schwimmt, dann macht das Leben ja auch keine Freude. Also man darf sich schon mal kurz, und das ist wichtig, kurz schlecht fühlen. Und dann sagt, okay, was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten? Es ist immer die nächste spannende Frage. Okay, es lief nicht. Was liegt in meiner Kontrolle? Was kann ich tun? Und ich finde, es ist essentiell bei Misserfolgen, dass man sich selbst die Schuld gibt. Und nicht in dem schlechten Sinne, sondern wenn ich sage, es waren alle anderen, es waren die äußeren Umstände, es war alles, nur nicht Dinge, die ich kontrollieren kann, bin ich ja nicht selbst wirksam. Dann kann ich es nicht ändern und ich kann es nicht beim nächsten Mal besser machen. Sondern wenn ich nach den Dingen suche, für die ich verantwortlich war, kann ich es auch ändern. Zu sagen, okay, ja, war eine schlechte Entscheidung, hast dich nicht gut genug vorbereitet, hast dich ablenken lassen, was auch immer es war. Ich suche ganz gezielt nach diesen Dingen und dann mache ich mir strukturiert eine Liste, was ich halt beim nächsten Mal anders mache. Und dann ist es für mich essentiell, es halt möglichst schnell wieder zu tun, um das umsetzen zu können. Diese ganzen guten Vorsätze, die ich mir dann gemacht habe, sagen, ja, so jetzt ist wichtig, wieder tun und machen und gucken. Und dann ist es beim nächsten Mal oft nicht der brutale Erfolg, sondern nur ein Stückchen besser. Und das habe ich gelernt zu akzeptieren, dass es halt immer ein Weg ist. Zu sagen, okay, wenn es ein bisschen besser wird, wenn es beim zweiten Mal auch noch nicht funktioniert, sagen, okay, was habe ich denn noch für eine clevere Idee, wie es jetzt gehen kann und sich so aus der Nummer wieder rausziehen.
Und diese Grundhaltung, von der du sprichst, die ja relativ exemplarisch eigentlich so eine Art Optimalgrundhaltung gegenüber dem Leben widerspiegelt. Ist das was, was du aus deiner Kindheit, aus deiner Erziehung mitgenommen hast, was dir eher in die Wiege gelegt wurde, was du gelernt hast? Wie kamst du dazu?
Also habe ich in meiner Jugend null gelernt, ehrlicherweise. Ich komme aus der Mitte der Gesellschaft, ne? So Mittelstand, normal erfolgreiche Abiturientin. Ich hatte schon auch mal eine 4 in der Schule, sonst ganz gute Noten. Da lernt man das nicht. Weil da waren schon immer die anderen schuld und es wird uns extrem vorgelebt, ja, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen und die äußeren Umstände und es ist eh alles blöd und gerade ist eh wieder Rezession und das hat mir alles konsequent die Fliegerei beigebracht, weil es ist der einzige Weg. Wenn ich heute schlecht bin und morgen performen muss, weil es alternativlos ist. Weil wenn ich morgen nicht performe, dann falle ich aus dieser Ausbildung raus und das möchte ich nicht. Kann ich nur noch mich anschauen, dann hilft es nichts. Dann ist es absolute Zeitverschwendung zu sagen, ja, mein Fluglehrer war blöd. Ja, dumm, der ist halt morgen immer noch blöd. Ja, das sind Dinge, die ich nicht verändern kann. Und ich habe diese Zeit nicht und diese Energie nicht, mich mit diesen Themen aufzuhalten. Dann kann ich sagen, okay, schnell, was kann ich tun? Und dann hilft das später im Rest des Lebens sehr viel weiter. Weil manchmal denke ich mir, Gott, auch andere Menschen in meinem Leben haben manchmal Entscheidungen getroffen, die mich beeinflussen. Ja, man heiratet irgendwann Mann oder Frau und denkt so, Gott, was tun die? Ja, oder was tut das eigene Kind? Sagt, nee, am Ende ist alles, was in meinem Leben passiert, darauf zurückzuführen, was ich irgendwann mal für Entscheidungen getroffen habe. So, und dann muss man mit den Konsequenzen seiner eigenen Entscheidungen lernen zu leben oder sie zu verändern. Und dann wird es aber auch entspannt, weil da kann man auch manchmal dann Situationen, wo ich denke, ah, ist jetzt nicht so toll, aber auch das ist die Konsequenz meiner eigenen Entscheidungen, die ich bewusst getroffen habe, mit mehr Humor umgehen. Also für mich ist das immer so, ja, okay, tja, there we go.
Mindful Moment. Wenn etwas nicht nach Plan läuft, ist es einfach, die Schuld bei äußeren Umständen oder anderen Menschen zu suchen. Doch wie Nicola es so treffend beschreibt, wenn es beim nächsten Mal anders laufen soll, ist es eine gute Idee zu fragen, was du ändern kannst, also die Verantwortung zu übernehmen und Selbstwirksamkeit zu üben. Ganz im Sinne von, wenn du zu klein für die Lufthansa bist, bewirb dich bei der Luftwaffe. Hier geht es darum, Optionen zu sehen, statt Schuldzuweisungen zu machen und im Endeffekt gar nichts zu verändern. Folgende Fragen können dir helfen, die ein oder andere Situation zu reflektieren, in der du die Schuld eher bei anderen suchst. Welche Entscheidungen und Handlungen habe ich bewusst oder unbewusst getroffen, die zu diesem Ergebnis geführt haben? Was kann ich selbst tun, um es beim nächsten Mal anders zu machen? Was liegt in meiner Hand, um ein anderes Ergebnis zu erzielen? Denk dran, du hast die Macht, Veränderungen in deinem Leben ganz aktiv selbst herbeizuführen.
Und sag mal, du sagst, du hast von diesen kurzgetakteten Drucksituationen in deiner Ausbildung eigentlich profitiert, ja? Hättest du das auf Dauer auch über ein Jahr hinaus durchgehalten? Oder war das was, von dem du sagtest, darauf komme ich klar, weil ich weiß, das ist maximal ein Jahr und dann entspannt sich das wieder?
Ja, das ist eine Frage der Prioritäten. Man kann dieses Pensum auch langfristig mitgehen. Man kann dann nur nichts anderes machen in seinem Leben. Und es ist mehr eine philosophische Frage, wie lange kann ich das akzeptieren? Es ist nicht, komme ich darauf klar? Die amerikanische Luftwaffe macht das mit ihren Piloten immer so. Die Taktung ist absichtlich so, damit man das lernt, aber auch, weil die das im Alltag, im normalen Dienstgeschehen weiter so leben. Das kennt man aus vielen amerikanischen Firmen, ne? Sehen wir auch jetzt wieder Hire and Fire Mentalität, dass die das ja wirklich knallhart so durchziehen. Ist natürlich bei der deutschen Luftwaffe anders, weil wir insgesamt in Deutschland und Europa eine andere Mentalität haben und man muss das auch nicht so machen. Ja, das ist nicht zwangsläufig, um Erfolg zu haben. Man kann das als Mensch locker so durchhalten, bis man eben andere Dinge als Priorität hat, wenn man eine Familie haben möchte, wenn man auch mehrere Projekte gleichzeitig angehen möchte, dann geht das einfach nicht.
Und an was für Referenzpunkten machst du deine Prioritäten fest?
Ja, das ist eine gute, wichtige Frage. Das ist eine große Lebensphilosophie. Die Frage, die, glaube ich, sich zu wenig Menschen wirklich beantworten, ist, was bedeutet für mich? Für mich ganz persönlich ein gutes Leben. Was möchte ich eigentlich mit meiner Lebenszeit machen? Und ich habe über diese Frage für mich sehr viel nachgedacht und Antworten gefunden. Und die sind sehr philosophisch und übergeordnet, aber danach mache ich es fest. So für mich, nur um das mal exemplarisch irgendwie konkret festzumachen, ist mein höchstes Ziel im Leben Lebenszufriedenheit. Dass du dieses ganz tiefe, entspannte Gefühl zu sagen, nein, das ist gut, das habe ich gut gemacht, das kann ich genießen. Es ist nicht Happiness, es ist nicht der Run auf noch mehr Erlebnis, Erlebnis und Kick, sondern ja, ich stelle mir oft die Frage, wenn ich jetzt heute ums Leben kommen würde, ne, wir haben diesen coolen Podcast, ich steige ins Auto, ich sterbe, wäre ich zufrieden, würde auf diesem Grabstein stehen, nein, hat sie voll ausgenutzt, hat sie gut gemacht, alles, was ging, war dabei. Und Stand heute wäre die Antwort ja. Also ich fände es jetzt nicht schön, das ist nicht der Punkt. Ich würde schon gerne 40 Jahre weitermachen. Aber wenn ich nur diese 40 Jahre habe, wäre ich zufrieden. Und das ist mein Ziel. So, und dann kommen darunter die anderen Entscheidungen. Die Entscheidung zum Beispiel, möchte ich eine Familie oder nicht? Welchen Beruf, welche Position möchte ich als nächstes anstreben? Und dann sind Dinge, was macht es für mich aus? Für mich ist es immer wirklich positiven Einfluss auf das Leben anderer Menschen zu haben und nicht möglichst viel Einfluss, sondern möglichst positiv. Das, weil ich nicht sage, wenn meine Kollegen eine Weile mit mir zusammengearbeitet haben, ich sage, ja, das war gut, das hat Freude gemacht. Und ich bin jetzt aktuell seit 3 Monaten Rettungshubschrauberpilotin beim ADAC, wieder im Rettungsdienst unterwegs. Ich sage ganz konkret, ich treffe die Menschen nur 15, 30 Minuten, aber immer mit dem Ziel, dass es denen hinterher besser geht als vorher. Das macht mir sehr viel Freude. Technik macht mir einfach immer Freude. Ich sage, das ist eine coole, große Maschine, mit der man das machen kann und das Leben mit meiner Familie zu genießen. So, das sind so meine 3 Richtlinien und danach entscheide ich im Moment jetzt in dieser Lebensphase, was ich so tue. Und dann die Freude an den Dingen. Ne?
Also Lebenszufriedenheit wäre sowas wie, ich habe ein gesetztes Alter, sitze auf meiner Terrasse im Schaukelstuhl und schaue quasi wohlwollend und zufrieden, trifft es wahrscheinlich ganz gut, zurück und sag, das hat soweit gepasst. Hat ja eher so eine Art langfristigen Fokus. Wie ist das aus deiner Erfahrung heraus? Muss man, um Lebenszufriedenheit zu erlangen, manchmal sowas wie kurzfristige Glücksmomente, Einfachheit, Bequemlichkeit, Dinge, die sich gut anfühlen, dafür aufgeben, um auf dieses Lebenszufriedenheitskonto einzuzahlen? Oder geht das auch miteinander d'accord?
In Teilen muss man natürlich ab und zu mal ein bisschen Bequemlichkeit und Komfort aufgeben, um irgendwo hinzukommen. Es geht aber dann langfristig schon Hand in Hand. Also natürlich waren viele Abschnitte auch in dieser Jetpiloten-Ausbildung echt ungemütlich. Die haben uns da so einen Haufen Überlebenstraining angetan, Überlebenstraining in den Bergen, im Wald, im Winter, da ist es kalt, da hatte ich keine Glücksmomente. Überlebenstraining See, da wird man bei 4 Grad in die Nordsee geschmissen und muss irgendwie in einem Pool im Dunkeln aus irgendwelchen Dingen raustauchen. Ich fand es ganz schrecklich. Also wirklich, es hat mich nachhaltig traumatisiert und wir mussten es immer wieder tun. Ist das so richtige Hass-Events für alle Jetpiloten, was gar keine Freude macht. Aber mit dem größeren Ziel vor Augen lohnt es sich trotzdem total und man kann es dann schon durchziehen. Aber natürlich ist es schon so, dass dann das eigentliche Fliegen mir jeden Tag Freude macht, dass ich jeden Tag gerne in die Arbeit gehe. Ich meine, vielleicht nicht jeden Tag, weil es ist auch ein Job, aber an den überwiegenden Tagen gehe ich gerne in die Arbeit. Und damit geht das so Hand in Hand. Das heißt, ich muss Dinge akzeptieren für das große Ganze, aber der Weg ist schon das Ziel. Ja, wenn ich jetzt 30 Jahre was mache, ich sage, boah, eigentlich gar nicht, nur am Ende, um irgendeine Karotte zu erwischen, die ich dann vielleicht kriege oder nicht. Das ist nicht Zufriedenheit. Ja, das ist tatsächlich genau das Gegenteil, diese lebenslange Jagd nach irgendwas, was vielleicht eintritt oder vielleicht auch nie. Und wenn es nicht eintritt, kann ich nur noch verbittert zurückblicken. Das ist genau das, was ich immer versucht habe zu vermeiden, sondern eher in den kleinen Dingen und im Alltag auch mal Zufriedenheit zu finden. Sag, natürlich kann ich mir noch ein größeres Haus, ein tolleres das, ja, alles kaufen und dann wird es ja trotzdem nicht besser. Sondern man muss auch mal sagen, ist es nicht eigentlich so, wie es ist, auch irgendwann schon mal gut und ich kann es genießen. Und dann kann ich ja trotzdem aus dieser Stärke heraus, dieser Ruhe, wieder coole Dinge machen. Also das bedeutet ja nicht, dass ich auf der Terrasse sitzen bleibe. Ich sitze immer nur mental auf dieser Terrasse, 5 Minuten, trinke meinen Kaffee. Oh, also das wäre doch auch noch nett und lustig, aber ich kann es ohne Zwang tun, was mich sehr frei macht.
Jetzt hattest du gerade eben gesprochen, so diese langfristigen, zum Teil philosophischen Entscheidungen in Richtung Lebenszufriedenheit und wie sich das anfühlt und wie du die getroffen hast. Jetzt nochmal zurück, wenn du im Cockpit eines Jets fliegst, da triffst du ja unglaublich schnell zum Teil Entscheidungen. Wie lernt man das oder wonach entscheidest du dann in solchen Situationen? Weil es ist, ich vermute mal, ich habe es ja nie gemacht, das ist ja nicht jede einzelne Situation trainierbar. Es sind viele trainierbar, aber irgendwann ist es ja dann eine Situation neu. Also wie triffst du dann Entscheidungen? Wie läuft das ab?
Also natürlich ganz anders als die philosophischen Dinge. Da habe ich für Philosophie keine Zeit. Und die gute Nachricht ist, man kann das lernen und man muss es lernen. Das ist nichts, was irgendjemand intuitiv drinnen hat. Und man kann viele Situationen vorbereiten und vorher mal durchdenken. Aber tatsächlich lernen wir nicht die einzelne Situation, sondern diese Entscheidungsmuster. Ich frage öfter mal Leute, auch Ingenieure, wenn die meinen, die unsere Flugzeuge bauen, was sind denn so Zeiträume, in denen Jetpiloten oder auch Rettungshubschrauberpiloten sich entscheiden und entscheiden müssen, dann kriege ich so lustige Antworten wie 30 Sekunden, 45 Sekunden. Ich sage, da ist der ganze Kampf vorbei. Solange dauert kein Luftkampf. Also mit viel Glück. Und wenn es bequem ist, habe ich 5 Sekunden. Im Normalfall, ich sage, also in 1-2 Sekunden muss schon mal was vorwärts gehen. Ja, und so haben wir auch unsere Flugschüler trainiert, dass ich sage, zack, und da muss eine Entscheidung da sein. Und natürlich müssen wir uns da ganz anders trainieren, weil unser Gehirn das nicht mag. Sondern ich sage, ich habe Druck, ich habe Stress, dann möchte ich Steinzeitgehirn, dann möchte ich irgendwie mit Panik, mit Stress, mit Weglaufen, mit Todstellen reagieren. Das ist das Erste, was wir abfedern müssen. Sagen, okay, 30% deines Gehirns müssen wir irgendwie wegpacken, die gehen für Überleben drauf. Und jetzt müssen wir dich trainieren, dass du intuitiv dich richtig entscheidest. Da gibt's leider keinen Hack dafür, ja, keinen Cheatcode, sondern das tue ich, indem ich mich solchen Situationen möglichst oft aussetze, gucke, wie war's und dann hinterher debriefe. Das Erste, was wir immer machen, also ich muss schon im Kopf haben, was ist das übergeordnete Ziel? Was ist mein Missionsziel? Wo will ich eigentlich hin? Und dann muss ich es auf 2 oder 3 Entscheidungsmöglichkeiten runterbrechen, sagen, okay, A oder B, höchstens C. Ich darf nicht einen riesigen Entscheidungsraum aufmachen. Also muss ich mir vorher das Ziel überlegen und die möglichen Strategien dahin. Es darf nie nur eine sein, weil wenn die dann durchfällt, wenn Möglichkeit A aus ist, würde ich ja wieder vor einer Wand stehen. So, okay, ich habe Plan A, wenn Plan A nicht klappt, dann B und dann C. Und dann so ein bisschen wie beim Fußball zum Beispiel, dass man sich so Taktiken und Strategien überlegt. Ja, wenn der Gegner A macht, machen wir B. Wenn der Gegner B macht, machen wir C. Und dann übe ich das. Und dann mache ich es und dann übe ich es und dann, ne, gucke ich auch immer hinterher, wie es ist gelaufen. Weil ich kann es auch 30 Jahre machen, egal was. Ich kann auch 30 Jahre Menschen führen. Ich kann auch 30 Jahre eine Firma führen und kann es 30 Jahre lang schlecht machen, wenn ich mich nie hinterfrage. Sondern immer, wenn wir solche Entscheidungen hatten, solche Momente, besprechen wir es hinterher nach, in Ruhe, ne, dann nicht in 3 Sekunden, sondern in 30 Minuten. Was hast du gewusst? Was hast du gesehen? Was war clever? Und wir tun das nicht kritisch. Weil in 3 Sekunden kann ich nicht die optimalste Entscheidung treffen. Sag, okay, was hättest du denn besser wissen können? Welche Informationen kannst du dir das nächste Mal noch dranholen? Wenn ich jetzt wirklich eine Situation sage, okay, shit, ich war jetzt nicht drauf vorbereitet, ich habe ein rotes Licht, es brennt, schnell, was machst du? Hat man immer 1 Sekunde Schrecksekunde. Ich denke, ah! Und die kann ich nicht wegtrainieren. Das geht nicht. Das ist das Steinzeitgehirn, das sagt Flucht. Den Impuls muss ich ganz kurz einfach abwarten. Sagen, okay, nein, warte, jetzt geht's wieder. Dann analysiere ich die Situation einmal ganz kurz, aber vollständig. So, okay, was habe ich? Ich habe eine Lampe. Was sagt die Triebwerksanzeige? Was haben wir hier? Was machen wir da? Was sind meine Handlungsoptionen? Welches Risiko hat die? Wo will ich hin? Let's go. Im normalen Leben scheitern die meisten Menschen und auch die meisten Firmen nicht an der Analyse, sondern daran, sich dann auch mal zu entscheiden und loszulegen. Also entweder vorher, wenn ich in der Schrecksekunde schon handle, kennen wir alle, ne? Wenn der Boss sagt, okay, jetzt müssen wir aber ganz schnell und dann rennen alle weg. Das gibt nichts. Ich muss es kurz abwarten, Ruhe reinbringen, einmal vernünftig analysieren und dann loslegen. Es wird nicht besser, wenn ich es abwarte und darauf, dass ich noch mehr Informationen kriege, sondern einen Schritt in die richtige Richtung gehen, mal eine Sache tun, schauen, ist es besser oder schlechter geworden. Und auf der Information basiere ich den nächsten Schritt.
Und ich glaube, du hast eins gesagt, was häufiger schon ich gehört habe, das ist das Wort debriefen. Also nach Situationen, sei es Lernen, sei es Einsetzen, dass ihr euch zusammensetzt. Also dieses Wir ist A entscheidend. Und das zweite ist kritiklos. Ja, also dieses, was man im modernen Management spricht, vielleicht mit psychologischer Sicherheit bezeichnet. Würdest du das auch als Kernbestandteil von besser werden, lernen und mit solchen Situationen umgehen zu können beschreiben?
Ja. Das sind die ganz essentiellen Dinge. Wenn ich diese Fähigkeit haben möchte, mich schnell gut in kritischen Situationen zu entscheiden, muss ich es lernen. Das ist ein Prozess. Und der funktioniert nur so, dass ich eine Entscheidung treffe und gucke, wie es war. Und wir bringen uns natürlich ganz gezielt im Simulator, in der Theorie, am Schreibtisch, im Flugzeug in diese Situationen, um zu lernen. Zu lernen bedeutet, ich greife daneben. Ich habe eine unendliche Anzahl schlechter und falscher Entscheidungen in meinem Leben getroffen und daraus gelernt. Nur ich lerne nicht in der Situation. Ich muss mich nachher in Ruhe hinsetzen und überlegen, okay, was habe ich gewusst? Was hätte ich wissen können in der Situation und was mache ich besser? Und es ist mehr als psychologische Sicherheit. Die ist wichtig. Das ist halt natürlich, wenn der Flugschüler einen Fehler macht, geht es darum, dass er lernt, nicht, dass ich den anschreie und fertig mache. Absolut essentiell. Aber es ist der Mindset, die Herangehensweise. Es ist nicht sagen, wer übernimmt die Schuld? Warum hast du Scheiße gebaut? Ja, ich sage das mit Absicht so ein bisschen läppisch. Sondern was mache ich beim nächsten Mal gezielt besser? Es ist die Perspektive zu sagen, es ist mir völlig egal, völlig, was in der Vergangenheit war. Ich kann es ja eh nicht ändern, sondern ich analysiere es nur, um zu wissen, was ich beim nächsten Mal anders und besser mache. Das ist für uns, ist das Debriefing immer der allererste Teil Vorbereitung für den nächsten Flug. Das letzte Spiel, das ist gespielt. Das letzte Projekt ist rum ums Eck. Aber ich muss zwingend beim nächsten Mal besser sein. Ja, ich möchte und in der Fliegerei muss ich, weil wenn ich es oft genug falsch mache, bin ich irgendwann tot. So, und auch Piloten mögen das nicht. Wir haben alle große Egos, wir haben alle Selbstwertgefühl, das auch manchmal angreifbar ist. Aber das ist das Schöne in dieser Welt, mit echten Konsequenzen, mit echten direkten Konsequenzen zu leben, zu sagen, ja, aber ich muss besser werden, damit es beim nächsten Mal mit Sicherheit besser ausgeht. Und natürlich brauche ich psychologische Sicherheit. Ja, wenn ich keine psychologische Sicherheit habe, dann kann ich nicht sagen, was ich mir dabei gedacht habe, wie ich auf die Idee gekommen bin. Und das ist aber wieder essentiell, um die echte Maßnahme fürs nächste Mal zu finden. Ja, wenn man sagt in der Businesswelt, ja boah, die Kunden, die fanden unser Produkt einfach blöd. Die kaufen das nicht. Und zwei im Raum denken sich, naja, ich weiß eigentlich warum. Ich habe mal mit den Kunden geredet und naja, es war halt kein tolles Produkt. Die trauen sich aber nicht, das zu sagen, weil sie dann Kopf kürzer gemacht werden, dann bleibt das ganze System dumm. So, und deswegen muss ich jedem immer erlauben, diese Ideen zu äußern und seine Meinung zu haben. Und manchmal stellt sich heraus, auch die Meinung war nicht valide. Ja, gibt's natürlich immer bei Mitarbeitern. Aber wenn sie was sagen, ist es immer ein sinnvolles Symptom, irgendwo reinzugucken. Zu sagen, aha, wieso meint mein Mitarbeiter das? Ja, wieso denken die im Team, das war irgendwie blöd?
Und wie machst du das, dass eben in so einem Team dann es nicht passiert? Also was gibt es für unterstützende Maßnahmen, dass eben die Meinungen nicht hinterm Berg gehalten werden? Wie kann ich das als Führungskraft auch aktiv befördern? Also nur, dass ich es nicht kritisiere, ist das eine, ja, ja. Aber da gibt es ja vielleicht auch noch positiv unterstützende Mechanismen.
Viele. Das Erste, was man sich als Führungskraft klar machen muss, ist, was ist denn eigentlich mein Kernjob? Und die Kernaufgabe einer Menschenführungskraft ist genau das. Es ist nicht das Managen und Dinge super organisieren, das kann ich ja delegieren, dass es organisiert wird, sondern den Menschen diesen Raum zu geben und genau dafür zu sorgen, dass die sich da wohlfühlen. Und sich bewusst zu machen, dass das anstrengend ist. Natürlich nach 30 Jahren Erfahrung kann Führung einem auch mal leicht von der Hand gehen. Es ist aber nicht der Normalfall. Wenn Menschenführung anstrengend ist, wenn ich mir ständig Gedanken mache um meine Leute, dann bin ich richtig. Das ist mal das Erste, was man verstehen muss. Und dann, dass es psychologische Sicherheit, so eine positive Gruppendynamik ist ein zartes Pflänzchen, das ich sehr viel pflegen muss, hegen und schützen. Man muss da immer mit gutem Beispiel vorangehen Und das bedeutet, ich muss selber meine Fehler ganz entspannt und offen zugeben und es auch bei den anderen zulassen. Und es geht schon damit los. Und ich sage, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ne? Wir waren in einer Viererformation unterwegs. Ich bin die Erfahrenste, ich bin die Tollste, aber ich habe Mist gemacht. Dass ich mich vorne hinstelle und sage, ja, das war nicht gut. Ohne Selbstkasteiung. Wenn ich mir jetzt hinstelle, sage, ja, ich gebe das jetzt auch mal zu und Asche auf mein Haupt und dann einen riesen Fass drauf mache, dann denken ja auch die anderen wieder, ich gehe zwar meine Fehler zu, aber es ist ein riesen Fass. Sondern ich mache es ganz entspannt. Ja, habe ich nicht gut gemacht. Gucken wir mal, wie wir es besser machen können. Können wir alle draus lernen? So. Und dann am Anfang geben Mitarbeiter einem nur ein ganz, ganz klein bisschen Vorschussvertrauen. Die sagen mal, ja, vielleicht war es nicht so toll. Und da muss ich sehr viel Aufmerksamkeit drauf haben. Ich sage, oh, jetzt hat er mal was gesagt. Und das hegen und pflegen und sagen, na, das ist also super, dass du das sagst, lass uns gucken. Und auch bei den anderen wiederum das Abwürgen, wenn die in die falsche Richtung laufen. Ne, wenn die anfangen, jemandem Äußeren die Schuld zu geben, jemand anders. Und ich würge das nicht ab, indem ich sage, nein, das machen wir nicht. Sondern ich sage, ja, relevant und valide dein Punkt, aber er bringt uns nicht weiter. Weil es sind schon äußere Umstände manchmal beteiligt oder schuld. Es bringt uns nur nicht weiter. Und deswegen, das ist wie, gemeinerweise ist wie Kindererziehung, Gefühle validieren, die Symptome annehmen und dann gemeinsam gucken, was man daraus machen kann. Jeden Tag. Jahrelang. Und dann habe ich irgendwann eine Gruppendynamik, die richtig gut funktioniert. Und dann muss ich aufpassen, weil es reichen so 10% in meiner persönlichen Erfahrung, Bad Apples, ne? Also einer auf 10 oder 2 auf 20, die dann wieder da sitzen mit den Augen rollen und so, was soll das, die dieses System torpedieren können. Das muss man dann wirklich schützen und knallharte äußere Grenzen haben, zu sagen, nein, das wird nicht akzeptiert.
10%, das ist nicht viel.
Nein. Und das ist oft das Problem, das ich in Konzernen sehe, in großen Firmen, überall im Leben. Die sagen, eigentlich die Masse der Menschheit, immer auch in unserer Gesellschaft, möchte Gutes erreichen. Wirklich die überwiegende Masse. Wir haben manchmal ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir das erreichen, aber das Ziel ist eigentlich das Gleiche. Und dann hast du ein, zwei so Quertreiber, die irgendwie dagegen sind, die einfach das Meckern geil finden, weil sie mit sich selber unzufrieden sind. Und 10% reichen. Und wir haben halt dann oft, weil man es nicht in den Griff kriegt, weil die Aufmerksamkeit für dieses Problem nicht da ist, 20 oder 30%, weil irgendwann lassen sich die anderen anstecken vom Meckern und vom alles ist blöd und es geht eh nicht und es ist immer nur die Chefs schuld. Und dann kann ich es nicht mehr in den Griff kriegen. Oder wird sehr, sehr schwierig, ne, die Stimmung wieder zu drehen. Es geht schon, aber es kostet mich noch mehr Mühe. Und deswegen ist es so wichtig, da vernünftig ein Bewusstsein dafür zu haben.
Mindful Moment. Führung bedeutet oft, unter Druck schnelle Entscheidungen zu treffen. Am besten natürlich gute, aber oft schrecken wir vor schnellen Entscheidungen zurück, weil wir Fehler befürchten. Schnelle Entscheidungen enden aber nicht zwangsläufig mit Fehlern. Wenn aber doch nicht alles optimal klappt, zeigt sich wahre Führungsstärke darin, wie du mit den Ergebnissen umgehst, sagt Nicola. Denk doch mal an eine Situation, in der du schnell entscheiden musstest. Wie hast du danach reagiert? Bessere Entscheidungen beginnen mit einer positiven Fehlerkultur. Sie bildet das Fundament, Fehler als Lernchancen zu nutzen. Gehst du mit Fehlern, deinen eigenen und denen deines Teams, bereits als Lernchancen um? Oder liegt der Fokus doch eher auf Schuldzuweisungen? Stell dir heute doch einfach öfter mal die folgende Frage. Was können wir aus dieser Situation für die Zukunft lernen? Denn psychologische Sicherheit beginnt, wenn du Fehler als Teil des Lernprozesses vorlebst.
Du hast jetzt davon gesprochen, es geht darum, Grenzen zu setzen. Auf der einen Seite, dass sich so diese Attitude nicht auf die Gesamtgruppe überträgt. Wenn du mit so einer Person, mit einer dieser 10% ins 1:1, in ein persönliches Gespräch gehen würdest, hast du das schon mal gemacht und ist es dir gelungen, die Person zu drehen? Und falls ja, wie?
Also natürlich, das kommt da oft vor, weil wir uns alle ja unsere Teams immer nicht aussuchen können. In der Bundeswehr, in jedem großen Konzern hat man dieses Privileg normalerweise nicht. Na, da gibt es ein bestehendes Team, dann wird man dann zur Führungskraft gemacht und dann good luck. Und dann kriegt man halt auch neue Teammitglieder, die sind halt einfach da. Ja, mit meiner Position ist, dass man die selber mit aussuchen darf, ist ja schon wirklich schön und privilegiert. Das Erste ist, was man auch da wieder verstehen muss, dass auch diese Personen normalerweise nicht so viel negativen Einfluss reinbringen, um den reinzubringen, sondern weil die irgendwas haben, was die beschäftigt, wie so ein Dorn in der Ferse. Und den muss ich mit denen gemeinsam suchen. Also ich würde nie damit anfangen, in eine Konfrontation zu gehen, zu sagen, hey, du störst. Ja, warum störst denn du eigentlich? Sondern zu sagen, hey, gibt's irgendwas, womit ich dir helfen kann? So. Und da ist es unglaublich wichtig, die Stärken und die Schwächen, auch die persönlichen seiner Mitarbeiter zu kennen und ganz viel Smalltalk mit denen zu machen. War ehrlicherweise immer eine meiner Stärken, zu sagen, zu wissen, was sind bei denen daheim los? Wie heißen die Partner? Wie heißen die Kinder? Was treibt die gerade um? Geht's allen gut? Sind alle gesund? Ja, wir kommen jetzt auch ja gerade aus so einer großen Grippewelle da im Februar raus. Wenn meine Mitarbeiter in die Arbeit kommen und sind völlig durch, weil alle daheim krank sind und die nicht geschlafen haben, dann brauche ich das Thema nicht angehen. Ja, dann können wir Kaffee trinken gehen und treffen uns morgen wieder. Das finde ich aber nur heraus oder viel einfacher, wenn ich echtes Interesse habe an den Menschen und auch mal was von mir preisgebe. Ja? Und eben nicht, weil ich so cozy bin und fluffy und pink, sondern weil dieses Wissen essentiell ist, damit wir als Team performen können. Und wenn ich dann weiß, boah, der ist mit sich selber so unzufrieden im Leben, das sind natürlich auch die größeren Themen, dass ihn einfach alles nervt, müssen wir gucken, ob wir es nicht besser hinkriegen. Wo willst du eigentlich hin? Was können wir denn tun, damit das für dich mal wieder in die richtige Richtung geht? Weil natürlich, wir versuchen Mitarbeiter nach Stärken einzusetzen, aber auch nach persönlichen Präferenzen. Das hilft nichts. Mitarbeiter sind nur gut, wenn die Jobs machen, die sie gerne machen, auf die die Lust haben. Und dann brauche ich halt immer diese Kombination aus persönlicher Stärke und Interesse und dem, was es die Firma weiterbringt. Und dann gibt's schon, wenn man kreativ ist, eine ganze Menge, die man tun kann. Hürden aus dem Weg räumen, das Umfeld besser machen. Von diesen 10% kriegt man damit auch wieder 90% eingefangen. Und es gibt immer wieder Menschen, die ich, egal was ich tue, nicht eingefangen kriege. Und das ist eben in meiner Erfahrungswelt so 1%, aber die sind da und die sind real und die muss ich dann loswerden. Und es hilft nichts. Die muss ich aus meinem Team, und natürlich, wir haben es bei der Bundeswehr in so großen Konzernen, schlimmstmögliches Tool nach oben wegloben. Das macht das Problem immer nur größer. Da muss ich mir was Kreatives überlegen, was irgendwie mit unseren Gesetzen und Regularien funktioniert. Aber ich kann das nicht akzeptieren und da würde ich auch nicht ruhen, bis ich das irgendwie in den Griff gekriegt habe, weil das Stillschweigen zu akzeptieren ruiniert die ganze schöne Vorarbeit von allen anderen. Das ist leider die Realität. Ich hätte es gern anders, aber so ist das.
Nochmal ein Punkt vielleicht, Team. Wenn man so auch wieder jetzt auf die Filme schaut, ja, dann ist immer der Mensch, der Pilot, der da im Cockpit sitzt, ist der Held. Aber was ja weniger beleuchtet wird, ist, dass dahinter ein ganzes Team steht, auf dem man sich ja auch verlassen muss. Und Vertrauen ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Faktor hier auch. Also ich denke mir, Techniker, die eine Maschine warten und wenn die die Hälfte der Schrauben nicht fest anziehen, ich mache es jetzt mal bloß simplifiziert, dann kann ich der beste Pilot, die beste Pilotin sein. Das wird irgendwo nichts, oder?
Ja, es ist ganz essentiell. Deswegen ist ja auch dieser Teamgedanke und alles, was ich vorher gesagt habe, für uns so wichtig, weil der betrifft nicht nur das Team der Piloten, ja, der Elite, der krassen Vertriebler, die den härtesten Kundenkontakt haben, sondern von allen. Und du hast völlig recht, es wird im Film nie beleuchtet, dass Piloten nichts können, außer fliegen. Ich kann diesen Kernjob und sonst kann ich gar nichts. Und ich bin absolut abhängig von der Vorarbeit von ganz vielen anderen Menschen. Und ich bin nicht nur mit meinem Projekt- oder Missionserfolg von denen abhängig, ne? Das ist der normale unternehmerische Kontext, sondern ich bin mit meinem Leben von diesen Menschen abhängig. Dass die bei der Wartung keinen Quatsch gemacht haben, dass die Technik motiviert ist und so weiter. Deswegen ist es ja für uns auch so essentiell, dass die Menschen gerne und gut motiviert zur Arbeit kommen. Weil wenn ich die halt zwinge und mit Existenzangst motiviere, kann ich mich doch hinterher nicht mit meinem eigenen Körper in das Produkt reinsetzen. Also deswegen sehe ich die und natürlich haben wir das auch. Wir haben ein Verhältnis ungefähr von 1 zu 50, also 20 Piloten an einem Standort und 1000 Mitarbeiter. 1000 Personen außenrum. Wartung, Technik. So ein Eurofighter gerade ist wie so ein hochspezialisiertes Formel-1-Auto. Ich brauche für jedes Teil eine andere Fachgruppe für Menschen, die nur das gelernt haben. Es gibt Hydrauliker, es gibt Fahrwerkstechniker, es gibt die Triebwerker und so weiter. Und dann die Logistik außenrum und dann die Feuerwehrleute und das Tower-Personal, die Fluglotsen, die Meteorologen und die Köche und die Tanklastwagen fahren und alle die. Und auch der Tanklastwagenfahrer, der jetzt nicht der krass große Spezialist ist, muss seinen Job richtig machen. Er muss mir den richtigen Sprit bringen zur richtigen Zeit und auch den muss ich sehen und wahrnehmen. Und auch bei dem wusste ich immer, wie heißt der, wie geht's dem, wie heißt seine Frau, wie heißen die Kinder und was machen die. Und dann muss ich den morgens allen in die Augen gucken und sagen, seid ihr heute eigentlich wach zur Arbeit gekommen? Und die eben am besten kennen, um das persönlich einschätzen zu können. Und dann, und das ist oft, woran es ja krankt, denen auch für ihre Arbeit Wertschätzung entgegenbringen. Weil nur, weil ich mir denke, oh Gott, so schwierig ist es jetzt nicht, so einen Tanklastwagen zu fahren, ist das eine essentielle Tätigkeit, von der meine komplett abhängt. Ich kann es ohne den nicht. Ohne Sprit geht niemand fliegen und es passiert gar nichts. Die für diesen Menschen seine ganze Arbeit bedeutet, sein Selbstwertgefühl und auf der er sein Selbstbild aufbaut, für die er die Wertschätzung braucht, die es kriegt. Und die Wertschätzung, die ist nice to have, ja, wenn es gut läuft. Da ist es immer easy, oh, voll gut, danke, tschüss. Die ist essentiell und zählt in dem Moment, wo was schiefgegangen ist. Wenn der sagt, jetzt komme ich an mein Flugzeug und es ist nicht hergerichtet und es ist nicht betankt und ich bin eigentlich unter Zeitdruck und wir müssen los, weil es wartet eine wichtige Mission. Wenn ich jetzt anfange, diese Menschen, die mit mir zusammenzuarbeiten, anzuschreien, ja, ist ja auch sonst im Unternehmen, Controlling nervt, Compliance nervt, wer nicht alles nervt und im Weg steht, wenn ich die dann anschreie, dann ist denen völlig klar, dass ich die nie wirklich wertgeschätzt habe, sondern wenn ich dann wieder mit psychologischer Sicherheit, einer guten Fehlercoaching gesehen, hey, was ist denn los bei euch? Haben wir irgendwie ein Missverständnis gehabt? Also Fragen sind so essentiell dann. Wusstet ihr nicht, was wir vorhaben? Können wir irgendwas tun, um euch noch zu unterstützen? Dann sagen die, ja, ich kann es dir erklären, weil nämlich das und das und das. Ja, und wir haben einfach die richtige Zeit nicht gekriegt. Whatever. Und dann können wir gemeinsam an der Lösung stehen. Und das mentale Bild, was ich da immer vor Augen habe, ist nicht, dass wir uns gegenüberstehen, ne, und sozusagen dann miteinander kämpfen, sondern dass ich mich immer auf die Seite neben die Leute stehe, dass wir in die gleiche Richtung gucken und den gleichen Weg gehen mit allen von denen.
Das klingt ja so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch, aber wie ist es mit Emotionen? Also angenommen, du kommst wirklich zu dem Flugzeug, es ist nicht vollgetankt, du weißt, wenn ihr diese Formationen fliegt, dann trefft ihr euch zu einem gewissen Zeitpunkt in der Luft und du musst zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Ort sein, korrekt?
Richtig.
Okay.
Du fragst eine sehr gute Frage.
Mhm. Alles klar. Das heißt, du weißt, da oben sind x Menschen, die warten auf mich, die zählen auf mich und ohne mich geht diese ganze Mission vielleicht gar nicht wirklich klar.
Ja.
Du kommst also zu deinem Flugzeug, Hypothese, du siehst, da ist einiges im Unreinen. Weitere Hypothese, dein Puls geht hoch, du merkst emotional, das macht was mit dir, versetzt dich in eine Stresssituation.
Ja.
Würdest du mitgehen?
Absolut, 100%.
Okay, alles klar. So, jetzt bist du in dieser Stresssituation. Wenn man so ein bisschen ins Gehirn reinschaut, weiß man, je höher der Stresspegel, umso wahrscheinlicher, dass das logische Denken irgendwann sagt, ich verabschiede mich mal kurz und Raum und Platz macht für irgendeine impulsive Handlung. Dann hast du vorhin schon angesprochen, dieses Fliehen oder irgendwie draufgehen oder sonst was. Wie hast du das denn für dich in den Griff bekommen? Also, oder du warst es schon seit jeher, diese emotionale Souveränität an den Tag zu legen in solchen Stresssituationen. Wie kann man das trainieren, wenn man nicht als Kampfpilotin ausgebildet wurde?
Also, ich habe schon gesagt, ich finde die Frage mega, weil natürlich haben wir immer das Idealbild und dann die Realität. Und natürlich ist es in der Realität so, man kommt dahin und man hat einen Plan und dann läuft es nicht und da ist maximal Druck da und gerade wir als Piloten, das ist auch emotional, da ist Leidenschaft dahinter, ne? Man hat sich wirklich angestrengt für das Projekt und wir haben so lange geplant und jetzt und es ist ein lebenslanger Kampf, den ich auch noch nicht gewonnen habe, die perfekte Reaktion zu bringen. So, man muss zwei Dinge als Führungskraft ganz, ganz klar im Kopf haben und sich auch jeden Tag wieder bewusst machen und ich versuche das auch jeden Tag. Das erste ist dieser Druck, der von oben und von außen kommt. Und das ist es in der Situation, zu sagen, die anderen warten, die erwarten ein Ergebnis von mir. Darf ich nicht? Ich darf das nicht in mein Team weitergeben. Dafür kriege ich das Geld und bin die Führungskraft, dass ich diesen Druck aushalte und nicht nach unten multipliziere. Das ist meine Hauptaufgabe, ja, nicht nach oben buckeln, nach unten treten, sondern andersrum. Das auszuhalten, dieses Spannungsfeld zu sagen, shit. Und dann muss ich mir ganz klar vor Augen führen, dass egal, wirklich egal, wie essentiell diese einzelne Mission ist, dieses eine Projekt, und wenn man meint, da hängt alles dran, ist auch das Bullshit. Egal, wie wichtig es ist, ein Projekt ist, mein Team aber ein nachhaltiges, langfristiges Unterfangen, dass ich auch morgen und übermorgen und am Tag danach mit denen noch Projekte fliegen will. Und wenn ich die jetzt für dieses eine Projekt in dieser Drucksituation opfere, und das ist es nämlich, wenn ich jetzt anfange rumzubrüllen, dann opfere ich mein ganzes Team für mein Druckventil. Und wahrscheinlich bringt es ja noch nicht mal was, aber selbst wenn es dann funktionieren würde, habe ich die geopfert, weil die kommen morgen anders zur Arbeit. Und diese Nachhaltigkeit zu sagen, ich möchte das nicht nur einmal machen, sondern es ist hier ein Marathon, es ist kein Sprint. Und ich weiß, es ist auch wieder so ein geflügeltes Wort, aber das muss man sich vor Augen halten, zu sagen, ich möchte das mit denen langfristig und nachhaltig. Und dann fluche ich immer einmal, habe ich immer gemacht, im Flieger, wenn es nicht läuft, in so einer Situation, ehrlicherweise auch sehr drastisch und sehr deutlich, weil der Druck irgendwo hin muss. Und der darf er auch. Also es heißt nicht, mein Team muss jetzt nicht denken, oh, Nicola findet das voll geil, dass das jetzt hier gerade nicht läuft. Das muss es nicht sein. Aber die dürfen sehen, ich ärgere mich, aber dieser Ärger, dieses Auge Mordors, was sich dann auftut, darf nicht auf die abfallen. Ich darf nicht die anschreien, sondern ich würde halt immer einem, what the fuck, oh. Dann würde ich oder habe ich oft sehr demonstrativ halt dann mein Zeug irgendwo hingeschmissen, weil ich muss es jetzt erstmal ablegen, um das Problem zu lösen und dann wieder sagen, okay, jetzt muss ich eine Sekunde atmen und dann ergebnisorientiert an die Sache ranzugehen und zu sagen, okay, dann erklärt mir doch bitte erstmal, wo liegt denn jetzt überhaupt das Problem? Und dann gehen wir nach dem einmal Atmen wieder in die Analyse und aus der Analyse in die Lösung. Wohl wissend, dass es nichts hilft, ja, wenn der Chef der Sturm ist. Wir müssen immer als Führungskräfte das Auge des Sturms sein, egal was passiert. Und meistens bin ich dann mit langsamerer und sauberer Abarbeiten viel schneller bei einem sinnvollen Ergebnis. Und natürlich, und dann ist es auch wieder so, auch in so einer Situation ist Debriefing zweimal essentiell. Erstens debriefe ich mich immer selber, weil die Reaktion war nicht optimal, zu sagen, oh, scheiße, hätte ich auch besser reagieren können. Gehe ich auch zu meinem Team und sage, okay, ihr wisst, die ersten 5 Minuten nicht optimal, mache ich das nächste Mal besser. Jedes Mal sage ich mir das wieder. Und aber auch mit dem Team. Das ist dann schon valide, wenn es nicht lief, dann hinterher zu sagen, okay, Situation ist jetzt rum, ist jetzt vorbei, lass uns doch alle mal zusammensetzen und darüber reden, wie ist dazu gekommen, wie können wir es beim nächsten Mal vermeiden und besser machen, ohne dass jemand einen Kopf kürzer gemacht wird. Weil die wollten ja, das ist immer meine Grundannahme, mit der kann man sich auch eine Weile beschäftigen, dass die eigentlich einen guten Job machen wollen. So, das ist immer meine Grundannahme im Team und bei den Menschen. Und wenn das nicht geklappt hat, gehe ich immer davon aus, dass ihnen irgendwas im Weg stand, dass es im System ein Problem gibt, dass wir etwas finden können, was wir lösen können, damit sie beim nächsten Mal wieder einen guten Job machen können. Und wenn man sagt, ja, jetzt ist aber jetzt nicht jeder Baggerfahrer will einen guten Job machen. Es ist A, unfair immer gegen den anderen Arbeitszweigen. Und im Minimum, glaube ich, können wir uns darauf einigen, dass jeder Mitarbeiter in Ruhe gelassen werden möchte. Niemand und nicht der einfachste Verkäufer in irgendeiner Filiale möchte das Problemgespräch mit der Chefin gewinnen. So, und wenn es ein Problemgespräch gibt, ist auch in deren Welt irgendwas schiefgelaufen.
Mindful Moment. Als Führungskraft solltest du im Ernstfall das Auge des Sturms sein. Denn wenn du der Sturm bist, zerfällt einfach alles. Möglicherweise geht sogar etwas dauerhaft in deinem Team kaputt, wenn du nicht auch im Stressfall für psychologische Sicherheit sorgen kannst. Was dabei hilft? 3 Schritte. Atmen, analysieren, anpacken. Erstmal die Ruhe bewahren, dann die Situation verstehen und erst dann einen sinnvollen nächsten Schritt definieren, um die Situation zu lösen. Und bei diesen Schritten hilft vor allen Dingen auch diese Grundhaltung. Dein Team will eigentlich einen guten Job machen oder zumindest keinen Stress mit dir haben. Es gibt Gründe, weswegen es diesmal nicht geklappt hat. Und mit einem ruhigen und gezielten Umgang erreichst du langfristig mehr als mit einem Sturm aus Wut und Frust.
Das, was dahinter steckt, ist ja auch sehr ausgeprägter, mal hochdeutsch, Growth Mindset. Ja, also dieses Denken, dass wir alle immer weiter wachsen können. Und so heißt ja auch der Titel von deinem Buch, The Sky is No Limit. Also das ist ja so die Metapher, die mir da entsprechend zumindest kommt. Jetzt sehen wir aber häufig genug, auch in großen Konzernen oder bei vielen Führungskräften, so eine Sky is Falling Mentalität. Ja, es gibt Kostendruck, es gibt Unsicherheit, wir schauen eben auf dem Personal. Und wie schafft man es in solchen vielleicht externen Krisen oder externen Drucksituationen, gerade als Führungskraft, dann trotzdem eben nicht den Druck weiterzugeben, sondern die Vision zu bewahren und dieses Team, genauso wie du es gerade eben beschrieben hast, zu führen? Was hilft dir als Führungskraft und was gibst du Unternehmern mit, damit sie mit solchen externen Drucksituationen besser umgehen können, um den nicht eins zu eins weiterzugeben?
Also es sind zwei Fragen, die ich glaube, da essentiell sind, wenn jemand in so einer Situation ist. Erstmal zu sagen, muss das eigentlich so sein? Was bedeutet ja, wenn ich diesen Stress und Druck und Meeting und Projekt und Hamsterrad, ich hänge in dieser Phase 1 der Panik fest. Ich komme gar nicht ins logische Denken und ins Analysieren. Hey, was könnten wir denn anders machen? Was sind denn Lösungen? Also ich bin nur in dem Mode. Und in diesem Modus muss ich zumindest mal kurz innehalten und mich, was tue ich hier eigentlich? Macht das eigentlich gerade Sinn? Und dann ist halt wieder so ein bisschen Perspektive. Es ist unglaublich einfach, die richtige Perspektive da zu verlieren, ja, in dem kleinen Day-to-Day. Und es ist alles super wichtig. Und wenn alles eine Priorität ist, ist nichts eine Priorität. Sich zu fragen, warum tun wir das eigentlich, was wir hier tun? Und nicht, weil das nächste Meeting ansteht, nicht, weil der Boss gesagt hat, sondern was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck davon? Und sich dann bewusst zu machen, auch Unternehmen verdienen nur Geld, damit irgendjemand am Ende Geld hat. Denen, die die Firma gehört, die Mitarbeiter, irgendwo steht am Ende immer ein Mensch, der davon einen Sinn und Zweck haben möchte. Und dafür müssen wir uns erstmal schon nicht komplett aufreiben. Vor allem bringt dieses sich mehr aufreiben nichts. Zu sagen, okay, wenn ich nur die Hälfte der Meetings annehme und mache und der Drucksituationen, bin ich nicht eigentlich die viel bessere Führungskraft und effizienter? Es gibt da ein langes Zitat von so einem alten preußischen General, der im Prinzip in der Abkürzung gesagt hat, seine besten Offiziere sind schlau und faul. Und er befördert nur die Faulen nach ganz oben, weil die diese natürliche Abneigung gegen diese Hektik und dieses Doing, 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 Busy, Busy, Busy haben, anstatt einfach mal den Überblick zu behalten. Und je weiter nach oben ich komme und je mehr Verantwortung ich trage, desto mehr werde ich dafür bezahlt, den Überblick zu behalten, um mich nicht diesem kleinen, kleinen Druck hinzugeben und strategisch das Schiff zu steuern. Also das Einzige, was ich sagen kann, man muss wenigstens mal 5 Minuten innehalten und sich überlegen, was tue ich hier eigentlich gerade und warum? Und dann versuchen, sich damit aus diesem Panik-Hamsterrad-Modus zu befreien. Es ist gemein, wir sind es aus der Schule und aus dem Studium oder aus der Ausbildung gewohnt, dass Probleme klar umrissen sind. Dass wir eine Aufgabenstellung kriegen, wo mir vorher schon mal der Lösungsweg erklärt wurde. Und das Gemeine ist hinterher die Erkenntnis, dass das echte Leben nicht so ist. Dass dir niemand sagt, was ganz klar deine Aufgabenstellung ist und das konkret umreißt, sondern dass die meisten Probleme in der unternehmerischen Welt fuzzy sind. Ja, es ist alles neblig, es ist alles, man weiß gar nicht, was wollen wir eigentlich machen und wie macht man es, und es gibt 1000 Lösungsmöglichkeiten und wir leben mit unglaublich viel Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, wir könnten die auch einfach aushalten. Aber weil wir sie nicht aushalten wollen, machen die meisten Menschen einfach so viel, wie sie irgendwie können. Also wir antworten mit Geschäftigkeit daraus, mit busy. Da mache ich halt noch ein Meeting mehr. Und wenn ich dann den ganzen Tag busy, busy, busy war und 16 Stunden gearbeitet habe, ja, dann habe ich ja alles getan, was ich irgendwie tun konnte. Anstatt dahin zu gehen, ist zu sagen, oh, ich will nicht möglichst viel machen, sondern ich will möglichst viel Gutes tun. Und das muss man aber aushalten, zu sagen, oh, es sind unsichere Zeiten, Existenzangst. Und ich packe mir jetzt nicht den ganzen Tag mit Meeting voll, sondern guck mir mal eine halbe Stunde an, wie geht's meinen Leuten so? Ich kriege ein Gefühl dafür, was macht die Konkurrenz? Wie geht's meinem eigenen Team? Und diese Dinge kann ich aber nur intuitiv spüren, mitkriegen, wenn ich Zeit habe zu lesen, zu reden, zu gucken, zu denken. Und natürlich, es machen im Moment nicht viele, ne? Man ist dann der Exot. Und am Ende, wenn man es ein bisschen aushält, ist man damit der Exot, der an allen anderen vorbeizieht. Weil die laufen im Kreis, während man selber ganz entspannt eine gerade Linie geht.
Ich höre in nahezu allen Lektionen, die du mit uns teilst, den hohen Stellenwert von Reflexion heraus. Ist das richtig?
Reflexion und ein bisschen die Ruhe, die man dafür braucht. Also ich sitze jetzt nicht 8 Stunden am Tag daheim und philosophiere über mein Leben, aber 5 Minuten beim Autofahren sich immer mal kurz zu fragen, was tue ich eigentlich gerade? Macht das Sinn? Muss ich mir so einen Stress machen oder kann ich mich auch einfach entspannen? Wenn mich alles in meinem Leben stresst, wenn das Level so hoch ist, dann kann ich mich auch bei allem entspannen. Dann ist jetzt auch nichts mehr außergewöhnlich. Ich finde es auch mal lustig, wenn die Leute von der Omnikrise reden. Ja, alles ist eine Krise. Also sehe ich auch so. Aber wenn alles eine Krise ist, dann ist die Krise der Normalzustand und dann ist nichts mehr eine Krise. Dann ist es halt einfach normal. So, und dann müssen wir leben, damit umzugehen, zu sagen, ja, zur Unsicherheit. Aber natürlich sich da zu reflektieren und sich immer zu fragen, kann ich es nicht eigentlich besser machen? Kann ich es nicht eigentlich schlauer machen? Bin ich nicht eigentlich einfach zu faul, meine Energie ständig für Dinge auszugeben, die gar keinen Sinn machen? Das ist mein großer Impuls. Ne? Deswegen bin ich Ingenieurin geworden. Deswegen war ich immer extrem gut in Mathe, weil ich ein extrem fauler Mensch bin. Und die besten Ingenieure, die besten Programmierer sind die, die sich nicht zusätzlich Arbeit machen, sondern jedes Mal sind, boah, nee, was soll ich tun? No, da muss ich mal überlegen, ob es da nicht einen cleveren Ansatz gibt, das zu machen. Ne? So wurde das Rad erfunden, so wurde die Nähmaschine und die Dampfmaschine und das Auto erfunden. Nee, wo soll ich hinlaufen? Nee, also Leute, fahre ich lieber mit 150, ja. Wie, 3 Monate im Schiff nach Amerika? Nee, lass mal Flugzeug. So, also es ist schon ein Impuls, wenn wir uns das bewusst machen, der uns wirklich weiterbringt und die Dinge besser macht.
Du hast ja schon wahnsinnig viel mit uns geteilt. Also es ist ganz viel Tiefes, was ich da gehört habe und mitgenommen habe. Und worüber es sich lohnt, ganz viel zu reflektieren und mal nachzudenken in Ruhe. Jetzt heißt ja unser Podcast, werde CEO deines Lebens. Gibt es noch etwas, wo du sagst, es noch nicht gesagt worden ist oder wo du sagst, liebe Menschen, liebe Zuhörerinnen da draußen, das würdest du denen noch gern mitgeben, damit jeder für sich selber noch mehr diese Ruhe, Gelassenheit, ja, was auch immer findet, um besser CEO seines Lebens zu sein?
Ja, es wären 2 Dinge. Und ich sage, okay, wenn das wirklich der Titel ist, ne, du möchtest der CEO deines Lebens werden, was wären meine Tipps oder Empfehlungen? Zum einen, wenn ich Dinge reflektiere und hinterfrage, darf ich nicht nur einmal fragen, warum habe ich das eigentlich gemacht? Warum ist mir das passiert? Sondern man muss das mehrmals hintereinander fragen. Sich, warum? Aha, aber warum habe ich das so gemacht? Aber warum? Dass ich wirklich die Kernursache finde dessen, worum es gut oder schlecht gelaufen ist, um die echte Ursache abzustellen und nicht nur an der Oberfläche zu bleiben. Und das andere ist dann, ich kann in meiner Erfahrung nur CEO werden, Geschäftsführerin, Chef, wenn ich mich so verhalte. Und zwar vorher, für mich selber. Ich behandle mich nie wie meinen eigenen CEO, ich behandle mich immer wie meinen eigenen besten Leistungssportler. Natürlich, ich bin kein Weltmeister, ich bin kein krasser Athlet. Aber ich bin der Einzige, den ich habe. Und ich bin auch die einzige CEO in meinem Leben. Da gibt's nur einen. Also brauche ich nicht darauf warten, dass irgendjemand sagt, hey, du bist jetzt CEO, jetzt ernennen wir dich endlich. Sondern ich kann jetzt so anfangen, mich zu verhalten. Man sagt, ja, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Dann kann man diese Rolle schon erstmal spielen, sich überlegen, was würde ich denn machen, wenn ich CEO wäre? Was würde ich machen? Wie macht es ein Top-Athlet? Wenn ich Weltmeister wäre, wie wäre ich denn angegangen? Und dann ist das so meine Guideline. Und das ist einfach eine Entscheidung, die ist ungefähr 2 Sekunden weg, die einfach zu treffen, zu sagen, ja, bin ich? Und so fahren wir das jetzt mal ab.
Wow. Ich glaube, da hast du den Kern wunderbar getroffen. Und herzlichen Dank, liebe Nicola. Also ich fand es einen wunderbaren Parfumritt. Danke, dass du uns einmal da in dein Leben, ins Cockpit mit reingenommen hast, in diese Ausbildung und in ganz viel lebensnahe Empfehlungen und Parallelen zu dem, wie wir besser mit für uns sorgen können und miteinander umgehen können. Ja, als Individuum, als Team, als Organisation, als Gesellschaft. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Großes Geschenk. Vielen Dank.
Danke euch.
Wow, ich glaube, da haben wir wirklich jemand zu Gast gehabt, die CEO ihres Lebens ist und eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt hat. Und ich habe für mich ein paar Punkte mitgenommen. Also war ganz viel dabei, worüber ich noch nachdenken werde. Aber ein paar Sachen, die für mich einfach so mitdenkenswert, aufschreibenswert waren, sind dieses permanente Feedback einfordern, annehmen wollen auch. Und diese Lust am Besserwerden und auch diese Demut dahinter, Feedback und bei den Debriefings, das eben auch anzunehmen und um eben besser zu werden. Und wir sagen häufig, ja, wir wollen uns Feedback geben und ich bin interessiert an Feedback, aber die Art und Weise, wie sie es beschrieben hat, mit der Disziplin, mit der Rigidität, mit der Offenheit, das war für mich sehr beeindruckend. Das Zweite war, dass letztendlich keine Mission wichtiger ist als das Team, als die Menschen. Und was sie damit eben meinte, ist, dass es sich nicht lohnt, selbst wenn es der größte Stress ist, selbst wenn die Mission droht zu scheitern, dass es das nicht wert ist, Menschen anzuschreien und damit aufs Spiel zu setzen und, wie sie sagte, zu opfern, ja, ein Team, das auf Wertschätzung und Vertrauen beruht und die Menschen, die dahinter stehen. Tolle Einstellung, wie ich finde. Und das, was sie eben auch immer ausgestrahlt hat, diese Reflektiertheit und diese Ruhe, ja, und diese 5 Minuten zu hinterfragen, warum tue ich das eigentlich? Und nicht nur einmal zu fragen, warum, sondern eben wirklich die Warum-Frage zu stellen, um den Ursachen eben auf den Grund zu gehen. Also warum, warum, warum? Und das fand ich sehr beeindruckend bei einer in Summe beeindruckenden Person. Wie sieht's bei dir aus, lieber Kai?
Kann ich nur so unterschreiben. Also dieser Aspekt rund um Walk Your Own Talk trifft bei ihr aus meiner Sicht zu 100% zu. Also ich fand das wirklich ganz, ganz großartig, was die Nicola uns mitgegeben hat. Für mich fand ich sehr spannend, nochmal zu hören, wie wichtig dieser Kampf mit sich selbst sein kann, um die eigene Charakterbildung zu entwickeln und wie wichtig das einfach fürs Leben ist, auch durchaus in der Lage zu sein, mit sich selbst Konflikte halten zu können, Gefühle aushalten zu können. Einerseits, das fand ich ganz schön, weil sie sagte, es fühlt sich so gut an, wenn es danach dann besser läuft. Aber das kann ich ja nur dann beurteilen, wenn ich eine Art Referenzpunkt habe. Und wenn ich da zu schnell drüber hinweggehe, dann habe ich das ja in der Form nicht mehr. Fand ich sehr gut. Was ich auch spannend fand, war dieser Übertrag von schnelles Entscheidungen treffen im Sport auf durchaus auch zügige Entscheidungen treffen im unternehmerischen oder betrieblichen Kontext. Vielleicht nicht in 3 Sekunden, sagte sie, sondern vielleicht in 30 Minuten. Aber was ja klar zum Vorschein kam, war, Overthinking doesn't help. Also durchweg in diesem reinen Analyseschritt stecken zu bleiben, was ja ganz schnell passieren kann, ist einfach nicht hilfreich. Fand ich auch nochmal einen sehr, sehr guten Reminder. Und gegen Ende hin, also es waren, wie du sagtest, extrem viele gute Themen, aber was mir sehr gut gefallen hat gegen Ende hin, war nochmal ihr Aspekt rundum, ich muss mich vorher so verhalten, wie ich nachher sein möchte oder wahrgenommen werden möchte. Ich muss eine Sache erst sein, so aus dem eigenen Seinszustand heraus, um vielleicht auch danach überhaupt diese Rolle ausfüllen zu können. Ja, also quasi heute schon das Sein und Tun, was ich morgen dann sein möchte. Das fand ich auch nochmal sehr, sehr inspirierend. Hat mir sehr gut gefallen. Tolle Folge, lieber Oliver.
Ja, und wenn auch ihr, liebe Zuhörerinnen, den Eindruck hattet, dass das eine tolle Folge war, dann folgt uns gerne, empfehlt uns gerne weiter, gebt uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns darüber, gebt uns gerne Feedback. Auch das nehmen wir gerne, so wie Nicola es heute beschrieben hat. Wir freuen uns auf euch. In 2 Wochen kommen wir mit der nächsten Folge. Bis dahin, passt auf euch auf. Alles Gute, bis bald.
Werde CEO deines Lebens. Der Tea Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.